Jetzt lasst uns die Bibel aufschlagen. 1. Samuel 17. Erich hat ja schon die Einleitung gemacht, da hat mir schon fast die Botschaft weggenommen. Nein, natürlich handelt es von Goliath und David, und ich mache da den, ich will das mal jetzt von einer anderen Seite beleuchten. Der Apostel Paulus hat ja gesagt, alles, was im Alten Testament geschrieben wurde, wurde uns ja zum Vorbild und zur Warnung geschrieben, die wir das Ende des Zeitalters erreicht haben. Und da gibt es sicher ganz viele Lektionen. Es ist die Geschichte, die wir vielleicht, wenn wir als Kinder schon oder in christlichen Familienhäusern aufgewachsen sind, das ist die bekannteste Geschichte. Ja? Das kennt sogar die Welt und macht manchmal solche Vergleiche wie David und Goliath, obwohl sie nicht an die Bibel glauben. Also es ist wahrscheinlich die oder eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Aber was hat sie uns zu sagen? Ich möchte gerade mal den ersten Vers lesen, und da haben wir schon gleich eine Anwendung für uns selber. Die Philister aber versammelten ihre Heere zum Streit und zogen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes Damim. Wo waren die Philister hingekommen? Bei Juda. Also sie sind vom Gazastreifen, ja, sind sie weggegangen und sind in Juda eingefallen. Das erinnert mich sofort an den 7. Oktober 23. Ja? Sicher haben wir alle diese Videoaufnahmen, diese Bilder noch im Gedächtnis, wo die Hamas-Terroristen da in Israel eingefallen sind, ziemlich nah an diesem Ort, ja, ziemlich nah, und taten genau dasselbe, was wir eben vor kurzem gesehen haben. Also wir müssen uns einfach die Bilder, die wir im Gedächtnis haben, auf die Zeit jetzt, auf diese biblische Zeit verlegen. Da haben wir dieselbe Geschichte. Aber das Schlimme ist eben, dass der Feind im Land Israel war. Und da stellen sich diese zwei Heere entgegen. Einer auf einem Berg, der andere auf dem anderen Berg. Und dann geht es weiter. Also erstens sehen wir den Feind im Land Gottes. Zweitens, der Feind fordert das Volk Gottes heraus. Wir werden da einige Verse lesen, Vers 2. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager in Terebintentale auf und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berge, die Israeliten aber am diesseitigen Berge, so dass das Tal zwischen ihnen lag. Da trat aus dem Lager der Philister ein Zweikämpfer hervor, namens Goliath von Gat, 6 Ellen eine Spanne hoch, ja, fast 3 Meter, Vers 8. Und er stellte sich hin und rief die Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Was seid ihr ausgezogen, euch für den Streit zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkomme. Siegt er im Kampf mit mir und erschlägt er mich? So wollen wir eure Knechte sein. Siege ich aber im Kampf mit ihm und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns ziehen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag den Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Vers 13. Und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und die drei Söhne, die in den Krieg gezogen waren, hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite, und Sammah, der Dritte. Und David aber war der Jüngste. 16. Der Philister aber machte sich morgens und abends herzu und stellte sich hin 40 Tage lang. Bis hierher erstmal. Also, da sehen wir diesen Konflikt. Die zwei Heere, zwei Berge, das Tal in der Mitte. Und immer wieder erscheint dieser Goliath, 40 Tage lang. Immer wieder dasselbe. Als David ankam, hatten sie sich gerade wieder in Schlachtordnung aufgestellt, geschrien, ja, die Israeliten haben geschrien, die Philister wahrscheinlich auch, und da kam dieser Goliath, und haben sich eben da so aufgestellt. Aber wozu? Der Goliath ruft ja das. Für was habt ihr euch hier aufgestellt? In Schlachtreihen. Gebt mir einen Mann, hat er herausgefordert. Wozu kommen wir, die Anwendung gleich, ja, wozu stellen wir uns immer in Reihen auf? Ja, wir kommen hier jeden Sonntag und vielleicht auch noch unter der Woche. Für was kommen wir? Ja, wir kommen, um Gott zu loben, Gott zu anbeten, Gebet, sprechen, Gemeinschaft mit den Geschwistern haben, natürlich Gottes Wort zu hören und eventuell der eine oder andere auch irgendwo im Dienst aktiv zu sein. Super. Aber gibt es noch einen Schritt weiter? Möchte Gott nicht noch etwas mehr von uns? Der Philister fordert heraus, gebt mir einen Mann. 40 Tage lang standen sich da diese Heere entgegen. 40 Tage lang immer wieder diesen Ruf Goliaths. Und Goliath sagt, gebt mir einen Mann. Und dieser Mann kam nie. Er kam nie. Wie sollten wir sein? Was erwartet Gott von uns? Wir sollten doch Zeugen sein. Das ist das letzte Gebot Jesu, gerade bevor er gen Himmel aufstieg. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und was bedeutet das Wort Christen oder Christ? Das wurde in Antiochien geprägt. Und wieso wohl? Ja, weil diese Gläubigen dauernd von Christus erzählten, dauernd von Christus zeugten. Also Kampfgebiet einnahmen, nicht verloren, sondern einnahmen. Sie gingen hinaus, sie redeten mit ihren Nachbarn, mit ihren Familienangehörigen, da wo sie arbeiteten. Sie erzählten von Christus. Deswegen wurden sie Christen genannt. Und das ist das, was die Welt braucht. Die Welt ruft uns zu, gib mir einen. Einen, der hinausgeht. Einer, der seinen Mund aufmacht und predigt. Das Evangelium weitergeht. Und auch als Gemeinde. Ja, wir müssen immer diesen Blick haben nach außen. Es ist schön, zusammen zu sein und ich genieße es, in Gemeinde zu sein. Ich habe jedes Mal große Freude, wenn ich in unsere Gemeinde gehen kann. Es macht so gut, die Gemeinschaft und Gott anzubeten, Gott zu loben und zu dienen und so weiter. Aber oft vergessen wir, nach außen zu schauen. Und die Welt fordert uns raus. Ja, gib mir einen Mann. Natürlich können nicht jeder in die Mission gehen. Es werden nicht alle dafür berufen. Jeder hat seinen Platz. Die Werke, die Gott im Voraus schon vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollten. Aber wir müssen diese Werke auch tun. Aber alle sind wir aufgefordert, direkt oder indirekt, im Feindesland zu gehen, zu wirken, dass das Evangelium Menschen erreicht und Menschen aus der Sklaverei des Satans befreit werden, dass das Land, das vom Feind eingenommen ist, zurückgewonnen wird. Dazu sind wir berufen, als Gläubige, als Christen, als Gemeinde Jesu. In unserer Gemeinde gibt es einen alten Bruder. Er ist 82, ich weiß nicht mehr genau wie viel. Er hat über 20 Operationen an seinem Körper. Er war mal 1,80, so groß wie ich. Jetzt reicht er mir gerade hierhin. Ganz gebeugt. Ganz große Schmerzen. Er kann keine Nacht durchschlafen. Aber er hat unser Gebetskärtchen, und das haben wir übrigens da draußen auf dem Tisch, wer es mitnehmen will, der kann das dann gerne mitnehmen. Der hat das im Regal und nachts, wenn er nicht schlafen kann, dann betet er für uns. Er betet 2, 3, 4 Mal am Tag für Dienste, die wir machen sind. Ich sage ihm immer Bescheid, du, ich gehe jetzt auf die Reise oder wir gehen dorthin und dorthin. Sicher hat er heute schon für uns gebetet. Und er sagt mir immer wieder, Stefan, ich kann nicht mit euch auf eine Missionsreise gehen, weil mein Leib das nicht mehr zulässt. Aber ich gehe mit euch im Gebet. Und ich bin absolut sicher, wenn der mal in den Himmel kommt, und wahrscheinlich wird das bald sein, er wird eine große Belohnung vom Herrn bekommen. Weil das, was Gott wirkt, durch den, die vielleicht hinausgehen, das hängt absolut mit dem Gebet zusammen. Ohne Gebet funktioniert überhaupt nichts. Deshalb, wo ist unser Stein? David nahm einen Stein. Was ist das, was Gott uns gegeben hat? Das müssen wir anwenden. Drittens sehen wir hier jemanden, der bereit ist, sich dem Feind Gottes zu stellen. Da erscheint jetzt David, ja? Er erscheint da ihm her und ja, er ist mutig, er ist bereit, dem Feind entgegenzugehen. Aber lass uns mal ein wenig die Vorgeschichte betrachten. Weil wir sehen David immer gleich als Held, ja, der junge Knabe da und er legt den Philister um, ja? Wir sehen ihn als Held, aber wir müssen ein wenig zurückschauen. Kapitel 13, Vers 14, was sehen wir da? Da sagt Samuel zu Saul, der damals König war, aber verworfen wurde, weil er nicht Gott wohlgefällig wandelte. Da steht in Vers 14, 13, 14, nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann, da kommt wieder dieses vor, ja, einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen, dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Es war ein junger Mann, aber wer war dieser David? Ach, das war doch nur ein Knabe. Es war ein einfacher Hirtenjunge. Es war der Jüngste unter den 8 Geschwistern. Als Samuel da den König unter diesen Geschwistern salben sollte, er wusste ja nicht, wer das war, riefen sie 7. Der Jüngste, den brauchen wir ja hier nicht, oder? Der kommt nicht in Frage. Ist ja gut, dass er da draußen bei den Schafen bleibt. Sogar von seiner eigenen Familie verachtet. Den hat Gott ausgewählt. Aber wieso? Weil sein Herz nach Gottes Rhythmus schlug. Auf den Weiden da rings um Bethlehem hatte er viel Zeit, Gott zu erforschen, anzubeten, zu danken, zu loben. Und Gott sah dieses. Und deshalb wurde David auserwählt. Jesus oder Gott sah in ihm jemand, der Vorgänger von Jesus sein würde. Er sah in ihm jemand, der viele Menschen zur Anbetung, zum Trost bringen würde. Durch die Psalmen zum Beispiel. Wer wurde nicht schon mal durch Psalm 23 getröstet? Und viele andere, nicht wahr? Das haben wir David, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu verdanken. Ein Mann, dessen Priorität Gott war. Da ist der springende Punkt. Die Priorität ist Gott. Bei diesem jungen Mann gewesen. Und da müssen wir zur Selbstanalyse übergehen, ja. Was erwartet Gott von uns? Egal, wo er uns hinstellt, ja. Was unser Stein ist, mit dem wir, oder unsere Schleuder, unser Hirtenstab, was wir kennen, wissen, machen, das kann Gott nur wirklich gebrauchen, wenn wir ihn an erster Stelle in unserem Leben tun. Was sehen wir noch? Kapitel 16, 12 und 13 lesen wir, da sandte er hin und ließ ihn holen und er war bräunlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Ich will natürlich nicht auf das Äußere eingehen, aber unsere mittlere Tochter, unsere Anni, die hat immer gesagt, ich bin verliebt in David. Klar, die hat diese Stelle gelesen und hat ihm richtig gefallen. Jetzt ist sie verheiratet, hat nichts mit David zu tun, aber sie liebt immer noch David. Aber wir wollen jetzt mal was danach kommt, anschauen. Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und fort hin. Im letzten Lied haben wir gesungen, Gott will, dass wir voll Geistes sind. Ja, das haben wir schön gesungen. Fand ich passend, wirklich passend. Preist den Herrn dafür. Aber eben, es ist ein Imperativ. Epheser 5, Vers 18. Seid voll Geistes. Es ist nicht, ja, wenn ich vielleicht mal Lust oder Zeit habe, oder wenn es sich gerade ergibt, dann werde ich mal voll Geist. Das heißt nicht, dass ich mehr vom Geist habe, sondern er mehr von mir hat. Mein Leben total unter seine Kontrolle. Das ist das, was Gott will, sucht. Und solche Menschen kann er wunderbar gebrauchen. Das heißt, von der Sünde fern und ganz nah beim Herrn. Bibelstudium, Gebet, Versammeln, Dienst und so weiter. Natürlich nie außer Augen verlieren, was Gott für diese Welt will. Das war ein Mann voll Geistes. Deswegen wurde er auch gesalbt. Dasselbe sehen wir bei Bezalel und Oholiab. Diese zwei Männer, die Gott ausgewählt hat, um die Stiftshütte zu bauen, die mussten auch voll Geistes sein. Wir hören davon Elisa, er wollte voll Geistes sein. Und Gott hat ihn wunderbar brauchen können. Die 7 Männer, die ausgesucht wurden, um den Witwen zu dienen, Apostelgeschichte, Kapitel 6, was mussten sie sein oder was mussten sie haben? Gutes Zeugnis und voll Geistes. Also sehen wir, für die einfachsten Aufgaben die Fülle des Geistes. Wir können so viel im Fleisch machen, aber das hat keine Frucht. Wieso wurde dieser Stephanus so gebraucht? Dieser Philippus. Er brachte eine Erweckung in Jerusalem und Philippus in Samarien. Es waren Männer voll Geistes. Und genau das ist das, was wir brauchen. Gott sucht solche Männer voll Geistes. Es war auch ein Mann, der treu im Wenigen war. Was war dieser David? Ja, der Isai schickt ihn doch hin. Du, schau mal, es sind schon 40 Tage. Und es gab kein WhatsApp und Telegram und diese ganzen Sachen. E-Mails gab es noch nicht. Und es gab nicht die Nachrichten am Abend. Ja, heute ist der Goliath wieder zweimal erschienen und hat uns verhöhnt. Und nein, das gab es alles nicht. Isai wusste nicht, was mit seinen Söhnen los war. Und es waren drei dort. Ja, geh doch mal schauen und bring ihnen was zu essen. Was macht David? Er organisiert ganz gut seine Arbeit. Er war ja verantwortlich für die Schafe. Er lässt jemanden mit den Schafen. Er war treu. Er ließ sie da nicht, wie sein Bruder nachher das sagt. Ja? Einfach so, kann ja was passieren, ist ja egal. Er ging hin, brachte das Essen seinen Brüdern und fragt nach ihnen, wie es ihnen geht. Er hat das, was ihm aufgetragen wurde, in aller Treue erfüllt. Wenig, im Wenigen treu. Deshalb konnte ihn Gott vor einem Philister stellen, vor einem Riesen. Wer treu im Wenigen ist, den gibt der Herr auch mehr. Es war auch ein Mann voller Eifer Gottes, ja, auch für Gott. Unsere Geschichte geht ja weiter. Vers 23. Und während er noch mit den Brüdern redete, siehe, da trat der Zweitkämpfer namens Goliath, der Philister von Gad, aus dem Philister her, hervor und redete wie zuvor. Und David hörte es. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, wenn sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Vers 26. Da fragte David die Männer, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes höhnt? Also, David hatte ein Feuer für den Herrn und für das Volk Gottes. Er höhnt Gott und die Schlachtreihen Gottes. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Der Feind hat Überhand gewonnen. Das muss erledigt werden. Da muss eine Lösung geben. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, David war richtig empört. So konnte es nicht weitergehen. Und, liebe Geschwister, wir haben jetzt so schöne Lieder gesungen. Wir behaupten so Großes von Gott. Diesen allmächtigen Gott, diesen herrlichen Gott. Wir beten ihn an. Das ist wirklich, der ist wichtig. Umso größer unser Gott ist, umso mehr erwarten wir von ihm. Aber ist es nicht oft so, dass wie Israel damals, wir sitzen schön in Schlachtreihen. Ja, nicht Schlachtreihen, sondern Reihen. Ja. Jeder vielleicht sogar auf seinen Stammplatz, wenn er dann am Sonntag nicht da war. Ah ja, Bruder hat gefehlt, weil sein Platz ist leer geblieben. Ja. Und wir erheben unsere Stimmen, nicht gerade einen Schlachtruf, aber wir erheben unsere Stimmen. Vielleicht, wir können das mal zusammenzählen, ja, das waren 40 Tage, 40 Sonntage. Wenn wir dann auch, dass zweimal Goliath erschien und zweimal schrien die Israeliten, 80 Mal Schlachtreihen. Es erscheint viermal in diesem Kapitel. Und Goliath will einen Mann. Aber keiner bewegt sich. Sie sitzen da, sie stehen da, sie schreien zweimal täglich, aber keiner geht dem Feind entgegen. Keiner löst das Problem. Keiner ist bereit. Goliath rief zweimal täglich, gib mir einen Mann. Einen. Nur einen. William Carey, dieser Missionar, der in Indien wirkte, 19. Jahrhundert, der prägte einen Satz, erwarte Großes von Gott, versuche Großes für Gott. Er übersetzte die ganze Bibel oder Teile von ihr in 34 Sprachen, ohne die technischen Mittel, die wir heute zur Verfügung haben, ohne Wycliffe und so weiter. Ja? Erwarte Großes von Gott. Und wage Großes für Gott, versuche Großes für Gott. Das war einer, den Gott wunderbar gebrauchen konnte. Und das will er auch von uns. Ja, aber ich kann nicht, ich weiß nicht. David war der Letzte in der Familie, ja? Er war der arme Hirte. Aber er war auch ein Mann voller Eifer für Gott. Er fürchtete Gott mehr als jeden Feind. Und das ist das Wichtige. Es war auch ein Mann mit Überzeugung. Irgendwann hört Saul, was der David da im Lager sagt, und ruft ihn. Und Vers 32 sagt er dann, und David sprach zu Saul, dem König, ja, es empfalle keinem Menschen das Herz um seinetwillen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Wir können in anderen Worten sagen, hab keine Sorge. Hier bin ich. Sende mich. Jesaja 6, Vers 8. Sicher kennen wir die Stelle. Es war ein Mann, der Gott vertraute. Der alles von Gott erwartete. Das hatten wir ja schon gesagt, aber jetzt das haben wir jetzt gerade von Erich auch gehört, ja, Vers 37. Weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, und mich auch von diesem Philist, wird mich auch von diesem Philister retten. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Also, der Saul sagt ja, du bist zu jung. Das ist ein Kriegsheld. Du hast keine Erfahrung. Das geht nicht. Ich habe Erfahrungen mit Gott gemacht. Und ich habe denselben Gott, der mir geholfen hat mit Löwen, mit Bären, der wird mich auch mit diesem Riesen helfen. Liebe Geschwister, wir haben doch schon Erfahrung mit dem Herrn gemacht. Ist es nicht so? Haben wir ihn schon erlebt, diesen allmächtigen Gott, irgendwann mal in unserem Leben? Oh, er will noch viel Größeres geben. Aber wir müssen bereit sein, dieser Mann, diese Frau zu sein, die hingehen. Und eben, dann kommt er dann vor diesen Philister und der Philister sagt, ja, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stecken zu mir kommst? Also richtig herablassend, ja. Aber da sehen wir das ganze Vertrauen dieses Davids, Vers 45, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Und dann sagt er ihm, heute wirst du besiegt werden. Aber er sagt es im Namen Gottes. Immer wieder wiederholt er den Namen Gottes. Nicht David, nicht Saul, nicht Israel. Gott. Mit Gott gehe ich dir entgegen. Und Gott wird Sieg geben. Davids Vertrauen war in den Stunden und Tage des Alleinseins auf dem Feld mit den Schafen, Bären, Löwen. Das war richtig geformt worden. Und liebe Geschwister, weshalb fallen wir oft in Schwierigkeiten oder werden geprüft? Ist doch gerade dazu bestimmt, dass unser Glaube wächst, dass wir uns mehr an den Herrn, ihn mehr suchen, mehr vertrauen. Aber was sehen wir, wieso geschieht es oft, dass so viele Gläubige keinen Blick haben nach außen, Feindesland einzunehmen? Vielleicht sogar das Gegenteil ist, dass der Feind immer mehr Land bei uns selber einnimmt. Auch diese Stelle gibt mir da einige Gründe. Ich möchte nur mal kurz erwähnen. Ich könnte da noch viel länger drüber reden, aber einfach mal kurz erwähnen. Erstens die Angst, Furcht. Als der Philister erscheint, was macht Israel? Sie rennen davon. Angst. Ja, der Riesenmann. Stark bewaffnet. Ah, übrigens, Waffenrüstung. In Kapitel 13, Vers 19 heißt es, dass zur Zeit, es muss ein paar Jahre vorher gewesen sein, die Philister es geschafft haben, dass keine Waffen in Israel waren. Es gab keine Schmiede. Nur Jonathan und Saul hatten Waffen. Aber Jonathan ging hin und hat immer wieder so kleine Gruppen angegriffen und wahrscheinlich hat er da ein paar Waffen bekommen. Israel hatte ein paar Waffen, aber sie waren natürlich unterlegen. Und so will der Feind uns haben, dass wir die geistliche Waffenrüstung nicht anhaben, dass wir das Schwert des Geistes nicht zücken, dass wir kein Gebetsleben führen, ja, dann sehen wir auch nicht die Not nach außen. Dann hören wir nicht diesen Ruf, gib mir einen Mann. Dann ist es uns egal, dass der Feind Gottes Volk verhöhnt, lächerlich macht. Was tat Goliath immer wieder? Ihr seid Sauls Knechte. Er höhnte Gott. Euer Gott ist tot, ihr taugt nichts, ihr seid nur ein paar Sklaven von Saul. Aber wir haben den allmächtigen Gott und niemand bewegt sich. Wir sehen auch hier das Problem des Stolzes. Verschiedene Weise. Dieser Eliab, der Älteste, erinnern Sie sich noch, wo wo der Samuel da zu der Familie kommt und ja, einer von diesen Brüdern muss es ja sein. Er wusste nicht wer. Sieht er zuerst diesen Eliab und oh, er war richtig groß, mächtig. Das muss er sein. Und was sagt Gott ihm? Schau nicht sein Äußeres. Diese große Person, ich habe ihn verworfen, ich sehe das Herz. Das war nicht nach dem Herzen Gottes. Ja, der Goliath, fast 3 Meter hoch. Ja, bin ich denn ein Hund? Ja, und ich habe den Gott Israels Hohn gesprochen. Er peitscht das so richtig hinaus. Und so lang wie er war, ist er dann aus seinem Gesicht gefallen. Ja, Stolz kommt vor dem Fall, nicht wahr? Aber gerade ist es der Stolz, der uns oft verhindert, die Not anderer zu sehen. Wir drehen uns nur um uns selber. Und das tat ja auch das Volk Israel. Sie schauten nur zu, wie die anderen da schrien und wir schreien und der Philister immer wieder erscheint, aber wir bleiben schön in unseren Reihen sitzen. Wie wenn wir da so vor dem Fernseher sitzen würden und die Nachrichten anschauen würden, ja? Ah, jetzt ist er wieder gekommen, ja? Er schimpft da wieder. Aber kein Israelit bewegte sich. Und oft will der Feind uns so sehen, ja? Nicht aktiv. Wir sehen die Not nicht und wir handeln nicht nach der Not, die in der Welt ist. Es war eine ständige Herausforderung. 40 Tage lang. 2-mal täglich. Ja, ich hab mich da einfach ein bisschen in die Geschichte reinversetzt. Was muss es für die Israeliten bedeutet haben? Sie hatten ihren Acker, sie hatten ihre Tiere, sie hatten ihre Familien, ihre Kinder, Frischgeborene und so weiter. Sie hatten auch ihren Gottesdienst, aber sie saßen da auf dem Berg und schauten den Philistern zu. Aber keiner macht einen Schritt, da irgendwie etwas zu verändern. Niemand geht dem Feind entgegen. Ja, wie viele Gläubige sitzen so das ganze Leben hindurch. Nicht nur 40 Tage, manchmal 40 Monate, manchmal 40 Jahre, ein ganzes Leben und sind nicht bereit, vorwärts zu gehen mit dem Herrn. Irgendwie Land einzunehmen. Und wenn man nicht Land einnimmt, dann geschieht das Gegenteil. Dann nimmt der Feind Land ein. Es gibt keinen Mittelpunkt. Entweder das eine oder das andere. Und das war ja eben gerade der Fall. Und dann kommt noch die Entmutigung dazu. Als er David da vor Saul erscheint, du bist ja nur ein junger Mann, nur ein Bursche, und ohne Waffenrüstung, das wird sowieso nicht gehen. Das klappt nie. Und ist es nicht so, wenn der Herr uns herausfordert, dann kommt gleich die Stimme der Entmutigung. In unserer Gemeinde bin ich dafür verantwortlich, die verschiedenen Gruppen zu formen, die in den verschiedenen Bereichen dienen. Und dann gehe ich auf einen Bruder, eine Schwester zu und sage, weißt du, es wäre doch schön, wenn du in dieser Gruppe mithelfen würdest. Nein, ich? Nein, bestimmt nicht. Ich taug dafür nicht. Es gibt doch sicher jemand anders, der das besser kann als ich. Könnte sein, aber vielleicht ruft dich Gott. Bet doch mal darüber. Und immer wieder kommen diese Ausreden, ja, ich kann doch nicht. Sicher gibt es jemand anders. Mose, ja, typisch Mose. Ja. Gott hat ihn alle möglichen Ausreden hat er weggewischt. Und dann sagt Mose schlussendlich, ach Gott, schick doch, wen du willst, aber mich nicht. Ja. Was macht Saul? Übrigens, Saul, er war ja doch der König, Leitung des Volkes, ja. Und da sehen wir auch ein großes Problem, wieso manchmal Gemeinden nicht vorwärts gehen. Sie haben die Vision verloren, die Leitung hat die Vision verloren. Ich will nicht sagen, dass das hier der Fall ist. Ja? Ich rede von Südamerika, ich komme da in vielen Gemeinden rum. Und sie haben keine Vision mehr. Als Saul zum König gesalbt wurde, wie wird er leiblich beschrieben? Weiß das noch jemand? Ein Kopf größer als jeder andere in Israel. Oh. Ja? Das war einer. Der konnte die Krone richtig tragen. Und am Anfang war es sehr gut. Demütig und so weiter. Gott hat Siege geschenkt. Aber auf einmal der Stolz. Und was passiert, wenn man dann nur noch um sich selber dreht? Dann sieht man überall die anderen, was sie besser machen können. Man hat Neid. Und dann fängt man an, diese anderen mit Speeren zu bewerfen, ja? Meistens mit der Zunge. Ist doch so. Eben. Aber er war dieser Mächtige. Er war groß. Aber Saul sagt, ja, dann geh. Dann geh. Und dann bringt er noch so was Religiöses damit rein, ja? Ah, der Herr wird schon mit dir sein. Ja, das kann man dann gut, ja? Ah, willst du in die Mission gehen? Geh, ja? Aber ich gehe nicht mit dir. Ich begleite dich nicht, ich werde dich nicht unterstützen oder irgendwie so, ja? Ja, der Herr wird mit dir sein. Steht alles in der Schrift. Wir haben ja gesagt, Apostel Paulus, das wurde uns zum Bild oder zur Warnung geschrieben. Beides. Und dann kommt noch die Herausforderung der Einsamkeit. David musste alleine gehen. Der Philister, dieser Riese, der kam ja mit seinem Waffenträger. Und David hätte sagen können, ja, es gibt mir wenigstens einen Mann noch dazu, gib mir eine Truppe. Nein, David geht allein. Er hat die Waffenrüstung von Saul nicht tragen können, weil das war nicht das Seine. Gott hat ihn nicht für diese Art und Weise zubereitet. Er hatte andere, heute würde man sagen, in unserem Kontext, andere Gaben, andere Vorbereitung, andere Ausrüstung, anderes Gebiet einzunehmen. Und das ist das, was wir einfach finden müssen. Sind wir bereit? Und dann kommen wir kennen ja die Geschichte, David geht dem entgegen, im Namen des Herrn, der Heerscharen. Die Scharen Israel standen auf dem Berg, die taten nichts. Aber die Heerscharen Gottes, die waren aktiv. Ein Stein genügte und er traf den Riesen genau an der Stirn. Da waren andere Heerscharen, ja, am Berg. Und mit denen dürfen wir rechnen. Diese dienstbaren Geister, die sind aktiv, wenn ein Mann, eine Frau bereit ist, Gott zu folgen, in dem, wozu er berufen ist. Im Namen des Herrn der Heerscharen. Vers 52, was geschieht? Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Und die Männer von Israels und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Also, Gazastreif. Ja? Das sind die Feinde wieder an dem Ort, wo sie sein mussten. Das Land wurde befreit von den Feinden. Ja, es wurde sogar eingenommen. Der Feind wurde besiegt. Aber eben, was gab es da? Das war ein Mann, der es wagte, in das Tal hinunterzugehen. Es gab einen Mann, der bereit war, dem Feind die Stirn zu bieten. Der sagen konnte, ja, mit dem Herrn will ich Heldentaten vollbringen. Mit dem Herrn. Ja, da unten war der Feind. Aber da unten war auch der Stein. Der holte er aus dem Bach raus. Also wenn wir bereit sind, dahin zu gehen, den zu verrichten, die Arbeit zu unterstützen, die Geschwister, die hinausgehen, zu tragen, dann gibt es einen Stein. Dann gibt es das, was Gott uns in die Hand gibt. Die Schleuder, der Stab, der Stein. Die sind dann da, wenn wir bereit sind, den Schritt zu wagen mit dem Herrn. Dann ist das da. Natürlich ist der Feind da, aber der Stein ist da. Und der Herr der Herrscharen ist da. Und das ist das Wichtigste. Deshalb, liebe Geschwister, ich glaube, die Welt, die ruft uns zu. Gib mir einen Mann. Gib mir eine Frau, die bereit ist, einfach Gott an erste Stelle zu tun. Die bereit ist, tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Schrift, Gebet, Gemeinschaft, Unterweisung. Die bereit ist, den Platz im Werk Gottes einzunehmen, den Gott für sie bestimmt hat. Dann gibt es Sieg. Natürlich gibt es Kampf. Ja, dafür kann da viele Geschichten davon erzählen. Es gab Ungerechtigkeit, gerade vom Saul. Nachher gab es ja das, ja. Saul hat seine Tausenden besiegt und David seine Zehntausend. Ja, dann war es total aus bei Saul. Ja? Aber sein Herz war schon nicht mehr Gott wohlgefällig. Aber Gott konnte David wunderbar gebrauchen. Es war kein perfekter Mann, keiner von uns ist das. Ja? Wir kennen ja seine Geschichte. Aber es war und blieb und ist noch bis heute der Mann nach dem Herzen Gottes. Und möge das auch bei uns so sein. Mann, Frau, nach dem Herzen Gottes. Sind wir das? Sind wir voll des Heiligen Geistes? Haben wir wirklich eine Freude, Sehnsucht, dass Menschen den Herrn Jesus als ihren Erlöser annehmen? Ja, wir müssen nur bereit sein. Der Herr wird uns die Augen öffnen. Vielleicht gibt es einen Nachbar, einen Bekannten, einen Kameraden, einen Kollege, Familienangehörigen, die Jesus noch nicht kennen. Und darüber hinaus, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Wir müssen immer den weltweiten Blick haben. Und dann kann Gott wunderbar wirken. Wo ist dein Stein? Welcher ist dein Stein, den du für Gott in die Hand nimmst und mit Gott große Taten tust? Aber es muss ein Mann da sein. Hier bin ich. Sende mich. Lass uns zusammen beten und wir stehen dazu auf, soweit es möglich ist. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diese so bekannte Geschichte. Ja, die kennen wir alle. Sogar die Welt kennt sie. Wie oft haben wir von David gelesen, vielleicht gesungen, gehört. Und immer wieder zeigst du uns was Neues auf. Und gerade durch diese Geschichte, dieser Jüngling, dieser Knabe, der von seinem Umfeld verachtet wurde, vom Feind verachtet wurde, vom König als nicht voll erfunden wurde. Aber gerade was nichts ist vor der Welt, das hast du erwählt. Das ist ja das Großartige. Aber dass nicht wir die Ehre bekommen, sondern absolut nur du. Und Herr, du kennst unser Herzen. Du weißt, wie es ums jeden Einzelnen hier steht. Wir bitten dich, wirke das in uns, dass wir so wie ein David sind, mit deinem Herz nach deinem Willen, an erster Platz dich stellen, voll Geistes, eine Last für deine Arbeit, für deinen Dienst, für die Ausbreitung des Evangeliums, Gebiete, die der Feind unter Kontrolle hat, zu gewinnen. Herr, dass jeder Einzelne sich einbringen lässt, mit der Gabe, mit dem Stab, mit der Schleuder, mit dem Stein, den du jedem Einzelnen gegeben hast. Wir müssen da nicht auf andere schauen. Jeder Einzelne von uns hat eine Verantwortung. Lass uns treu den Dienst tun, den du uns aufgetragen hast. Und einfach dieses weltweite Rufen, gebt einen Mann, einfach gerecht zu werden. Segne diese Gemeinde. Ja, dass es eine Gemeinde sein darf, die diese Vision nicht verliert und immer mehr ausbreitet. Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wenn jemand unter uns ist, der Jesus noch nicht im Herzen hat, dass er heute sagen kann, oh Herr, ich brauche auch dich. Vergib mir meine Sünden. Ich glaube an den Herrn Jesus, der für mich auch am Kreuz gestorben ist und nehme ihn als meinen Erlöser an. Herr, schenke Rettung auch an diesem Tag. Zu deiner Ehre, Vater. Im Namen Jesu. Amen.